Basta. Na, bei uns heißt es Nudeln. Mein Name ist Maria Fanninger, freue mich voll, dass du wieder mit dabei bist. Und heute geht es bei uns nicht um Basta, sondern um Nudeln. Wie sind die Nudeln eigentlich nach Österreich gekommen? Und soll man die Nudeln nach dem Kochen eigentlich abschrecken oder nicht? Dies und mehr Hacks zu den Nudeln bespreche ich heute mit dem beliebtesten Nudelproduzenten Österreichs, nämlich Stefan Recheis. Und wenn du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit dazu. Und gleich nach dem Intro geht's weiter.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Ich freue mich voll, voll schön, dass du da bist. Stefan, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Es ist ja gar nicht so leicht gewesen, dass ich dich da jetzt motiviert habe, dass du nach Wien kommst, vom schönen Tirol, und mit mir da ein bisschen tiefer eindringst heute in die Nudelwelt sozusagen. Du hast die beliebtesten Nudeln Österreichs. Die produzierst du und das schon, wie ich da lesen kann, seit 1889. Gibt es Recheis. Recheis ist ein österreichisches Familienunternehmen und du tragst dieses Familienunternehmen weiter und beglückst uns mit Nudelköstlichkeiten aus Österreich, was mich immer voll gefreut. Ich bin da immer sehr patriotisch, wenn wir irgendwas in Österreich produzieren. Das taugt mir immer voll, weil ich mir immer denke, erstens einmal macht es uns unabhängig. Wir wissen genau, was drinnen ist. Meistens bei dir ganz im Besonderen. Und darum voll schön, wo wir da heute mit dir in deine Familientradition oder in deinem Weg und deiner Vorfahren ein bisschen einen tieferen Blick kriegen. Wie ist die Nudel eigentlich jetzt nach Hall in Tirol gekommen?
Also es gibt, und das ist mittlerweile widerlegt, es gab ja lange Zeit ja diese Idee, dass Marco Polo die Nudeln aus China im 13. Jahrhundert nach Europa gebracht hätte. Das war lang Lehrmeinung, ist aber mittlerweile eigentlich nicht mehr richtig oder hat sich überholt. Man hat nämlich die ältesten Teigwaren tatsächlich in China gefunden, aber schon 2000 Jahre vor Christus. Nudeln, so die Wissenschaft will das heute so wissen, hat sich also in unterschiedlichen Regionen eigenständig entwickelt. Das geht dann bis nach Italien, Griechenland und im Alpenraum reden wir ungefähr vom 16. Jahrhundert, wo die Teigwaren erstmals, also das sind die frühesten Entdeckungen, die man gefunden hat. Und so sind die Nudeln dann irgendwann auch nach Hall gekommen. Mein Ururgroßvater, der war Müller und hat eine Mühle betrieben, hat also Getreideprodukte zu Mehl vermahlen und ist in weiterer Folge zwischen 1873 und 1889 auf die Idee gekommen, ein höherveredeltes Produkt herzustellen aus diesen Mehlen, die er herstellt, und ist so auf die Teigwarenproduktion gekommen und hat dann 1889 eben mit der Teigwarenproduktion in Hall begonnen.
Mhm. Kann man da einfach sagen, was die Stadt jetzt, ist das so leicht umsetzbar? Man weiß, wie Nudeln natürlich hergestellt werden. Grundsätzlich, wenn du das daheim einmal probiert hast sozusagen, merkst du sofort, dass die Nudeln dann gar nicht so verhärten, wie man das in der Packung sieht. Wie funktioniert eine Nudelproduktion?
Naja, das, man darf jetzt nicht vergessen, es hat natürlich in der bäuerlichen Struktur schon Nudelmaschinen gegeben. Also da hat man schon Spaghetti gemacht, die hat man durch ein Sieb durchgepresst und direkt ins kochende Wasser fallen lassen und hat sie dann gekocht und hat sie essen können. Das war aber natürlich keine Basis, um das Produkt zu verpacken und auszuliefern, weil es war nasser Teig und den hat man nicht können transportieren und distribuieren. Und da ist dann die Trocknung der Teigwaren eben ins Spiel gekommen, um die Teigwaren haltbar zu machen. Und da liegt die Erfindung sozusagen in Italien. Die Italiener sind hergegangen und haben die Nudeln in die Sonne gelegt, ins Freie gelegt, um sie trocknen zu lassen. Und dieses Trocknen an der frischen Luft sozusagen über Tage, hat eben den Effekt gehabt, dass die Nudel schichtweise von innen nach außen getrocknet wurde, indem am Tag eine höhere Temperatur und eine niedrigere relative Luftfeuchtigkeit herrschte und in der Nacht eine niedrigere Temperatur und eine höhere Luftfeuchtigkeit. Und dieses Verhältnis, diese Abfolge aus Feuchtigkeit und Temperatur hat mein Urgroßvater sich angeschaut in Italien und hat dieses Wissen mit zurück nach Hall genommen und hat dann die Räume geschaffen, wo eben italienisches Klima simuliert wurde und die Nudeln getrocknet wurden. Und dann hat man sie können, wenn sie trocken waren, verpacken, dann waren sie haltbar und hat man sie ausliefern können.
Mhm. Das heißt, der Ur-Ur-Großvater hat das dann entwickelt. Und wie ist dann zu dem gekommen, dass du sagst, ich tue die Tradition weiterführen? Was war da dazwischen?
Da war wahnsinnig viel dazwischen in dieser Zeit. Also wie gesagt, 1889 haben mein Urgroßvater und meine Urgroßmutter damit begonnen. Das war natürlich auch die Zeit, wo die industrielle Revolution von England herüber auf das Festland kam. Der Maschinenbau ist entstanden. Es hat auch schon Maschinenbauer gegeben, die dann Teigwaren pressen, produziert haben. Und so hat man Stück für Stück immer versucht, mehr an Nudeln zu produzieren und einen weiteren Kreis, so zuerst einmal in Hall und dann Hall und Umgebung und dann wird es wahrscheinlich Tirol gewesen sein. Das ist dann gegangen bis zur Ernennung von Rechers zum K&K Hoflieferanten, wo wir dann also praktisch das Kaiserreich schon beliefern durften und bis Wien und noch weiter liefern durften. Und so ist das Ganze über 130 Jahre gewachsen und größer geworden. Und heute gibt es unsere Nudeln von Bregenz bis Eisenstadt in praktisch jedem Geschäft.
Mhm. Für die war immer schon klar, dass du das weiterführen wirst?
Für mich war das eigentlich irgendwie schon immer klar, ja. Ich bin im Unternehmen aufgewachsen. Ich war mit dem Opa am Wochenende in den Lagerhallen Rollschuh fahren. Man hat also immer den Kontakt gehabt zum Unternehmen. Und es gibt da ganz lustige Anekdote, wie ich in der zweiten Klasse Gymnasium war. Da haben die Mädchen so ein Poesiealbum gehabt, wo so die Mitschülerinnen Gedichte hineingeschrieben haben. Und wir Buben haben halt so mehr ein technisches Merkblatt gehabt mit Größe, Augenfarbe, unter anderem die Fragestellung, was ich einmal werden möchte. Und ich habe von meinem Schulkollegen eine Kopie bekommen dessen, was ich damals hineingeschrieben habe in dieses Heftchen von ihm. Und da habe ich im Alter von 12, 13 tatsächlich Nudelfabrikant hineingeschrieben.
Ah, sehr cool. Ja, das heißt, du hast die ist in die Wiege gelegt worden sozusagen und hast das schon vom Beginn gewusst. Was ist jetzt so jeder Entwicklungsschritt, wenn du jetzt sagst, Urgroßvater hat das hergebracht, dann hat jeder natürlich wahrscheinlich ein bisschen seine Handschrift hinterlassen. Was ist deine Handschrift, die was du hinterlässt?
Ja, das wird man dann wahrscheinlich erst rückblickend wirklich sagen können, was ich hinterlassen habe. Aber nein, also man kann also schon ganz klar sagen, dass jede Zeit so seine speziellen Schwierigkeiten gehabt hat. Es war K&K-Zeit, es war danach der Erste Weltkrieg, es waren wirtschaftlich schwere Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg, es war der Zweite Weltkrieg, es war die Wiederaufbauphase danach, dann war die 80er und die 90er Jahre, gerade die 90er Jahre mit dem EU-Beitritt Österreichs, ein ganz spannendes Thema gewesen für alle lebensmittelverarbeitenden Betriebe in Österreich. Und jetzt in der letzten Phase ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich ein absolut großes Thema. CO2 verursachen, CO2 vermeiden, möglichst geringen Footprint zu bieten. Das sind heute Themen, die absolut wichtig sind.
Mhm. Jetzt hast du zuerst gerade gesagt, also natürlich die Trocknung ist ein ganz wesentlicher Part. Wie löst sich das jetzt aus nachhaltiger Sicht?
Wir versuchen aufgrund der Anlagentechnik, die es gibt, von der eingesetzten Energie, aus der eingesetzten Energie das Maximale herauszuholen. Diese Anlagenteile nennen sich Turbothermatik-Anlagen, wo also praktisch immer wieder die Energie auch recycelt und wiederverwendet wird, bis hin zu dem Punkt, wo dann eigentlich nur mehr so wenig Restenergie übrig ist, sodass man das System wieder neu aufheizen muss. Wir haben in der Vergangenheit, in den vergangenen 30 Jahren, 35 Jahren, von Öl umgestellt auf Heizöl leicht, dann auf Heizöl extra leicht, dann auf Gas. Und das ist momentan auch noch das, was wir verwenden. Also wir müssen leider noch das fossile Erdgas für die Beheizung verwenden, weil es keine wirkliche Alternative derzeit dafür gibt, um die hohen Temperaturen, die wir für die Trocknung benötigen, überhaupt darzustellen.
Mhm. Ich habe es auch Photovoltaik gesehen, wie bei euch war. Also sichere Alternativen habt ihr natürlich auch.
Genau, da versuchen wir natürlich alles zu tun. Wir haben also sämtliche Dachflächen, die dafür geeignet waren, mit Photovoltaikelementen versehen. Wir haben, ich glaube, um die 1100 Photovoltaikelemente bei uns auf dem Dach. Das schon seit dem Jahre 2012, muss man auch dazu sagen. Damals haben wir die größte Photovoltaikanlage Westösterreichs gehabt, allerdings nur kurz, dann sind wir überholt worden. Aber das ist natürlich absolut ein Thema und wir produzieren also um die 210.000 Kilowattstunden Strom auf unserer Dachfläche. Allerdings ist das in Summe auch nur 5% dessen, was wir an Strom in Summe benötigen.
Mhm. Ja, da braucht man ein bisschen was. Und jetzt geht es ums Eingemachte natürlich. Was steckt jetzt in der Nudel eigentlich drinnen? Aus was besteht die Nudel?
Die Nudel besteht aus Hartweizengrieß, Wasser und Ei oder kein Ei. Und das war's. Mehr kommt nicht in die Nudel hinein. Es gibt dann noch Spezialformen, wo dann rote Nudeln drinnen sind oder grüne Nudeln drinnen sind. Und dann ist es in diesem Sinne dann Tomatenpulver bzw. Spinatpulver, was da die Farbe und den Geschmack gibt. Aber ansonsten kommt in der Rezeptur nichts anderes vor.
Ich mag ja eigene Nudeln extrem gern, weil ich das super finde, dass Eier drinnen sind. Ich finde immer natürlich nährstoffmäßig ist das jetzt für die Nudel immer extreme Aufwertung. Auch gerade wenn man Kinder hat, finde ich das immer voll fein, weil ab und zu kriegt man nichts anderes rein, dass man jetzt so vielfältig sie motiviert, dass sie vielfältig essen, ab und zu gängen. Also wo nichts geht, dann gängen meistens Nudeln, so muss ich eigentlich sagen, einmal. Und dann ist natürlich lässig, wenn ich weiß, da sind jetzt Eier in die Nudeln drinnen, weil dann brauche ich gar nicht so viel, da tut man vielleicht ein gutes Öl noch drüber. Und dann ist das Kind schon mal gut versorgt auch für den Moment, auch wo man jetzt gerade keinen so einen Gust auf irgendwas Vielfältigeres hat. Von daher finde ich das immer voll lässig, dass ihr Eier drinnen habt. Wenn wir nochmal kurz jetzt da hinspringen, ohne Ei, mit Ei. Was ist da der Unterschied? Warum ist bei euch das Ei eigentlich schon, also ich weiß jetzt gar nicht in alle Produkte, aber in vielen, oder?
Das Ei ist in den meisten Produkten, sagen wir es mal so, enthalten. Es ist für uns es ist ein sehr wertvolles Produkt, das Ei als Lebensmittel an sich. Österreich ist nach dem Krieg zu einem Eierteigwarenmarkt gekommen, weil das Ei nicht nur ernährungsphysiologische Vorteile hat, sondern auch technologische Vorteile in der Nudel. Man kann sich das so vorstellen, dass das tierische Eiweiß aus dem Ei den Gesamteiweißanteil in der Nudel erhöht und dieser Gesamteiweißanteil verlangsamt das Eindringen des Wassers in die Nudel, respektive das Durchdringen des Wassers durch die Nudel. Und auf diese Art und Weise sind die Nudeln bissfester und vor allem sehr viel resistenter gegen zu langes Kochen. Außerdem haben sie dann auch noch den Vorteil, dass man sie länger warm halten kann, ohne dass sie gatschig werden.
Jetzt habe ich mal gehört, dass grundsätzlich man Ei draufschreiben darf oder das Ei enthält sozusagen, aber es muss nicht ein Vollei eigentlich drinnen sein. Wann kann ich was deklarieren oder muss ich was deklarieren? Wenn ich zum Beispiel nicht das ganze Ei drin habe, wäre natürlich auch spannend zum Wissen, was ist denn eigentlich drinnen? Ist das ganze Ei drinnen oder nur Eiweiß oder nur Dotter?
Es gibt eigentlich technisch gesehen alle Spielvarianten. Das hängt jetzt ganz davon ab, was man will. Das Ei selber, Eiweiß an sich, besteht ja weit über 90% des Wassers. Das Eiweiß ist produktionstechnologisch wichtig, wie ich vorher ausgeführt habe, eben was die Kochstabilität der Nudel betrifft. Der Eidotter wiederum ist von der Ernährungsphysiologie her wichtig. Also in aller Regel oder in den meisten Fällen wird dem Teigwarenprodukt das Vollei, also praktisch Eiweiß und Eidotter, wie es in einem Ei vorkommt, zugesetzt. Es gibt dann Spezialprodukte, die man herstellen kann, wo man noch zusätzliches Eiweiß hinzufügt, um dort die Kochstabilität noch um ein Stück zu erhöhen, um zum Beispiel für die Gastronomiebetriebe Skihütten, die um 9 Uhr in der Früh die Nudeln kochen, damit sie dann warm gemacht werden können, um 12 Uhr zum Mittag, wenn tausende Skifahrer zum Nudeln essen kommen, dann sind das Spezialprodukte, wo man hergeht und das Eiweiß als, sage ich mal, technische Komponente, um die Kochstabilität noch zu verstärken, noch dazu gibt.
Wenn ich jetzt gerne hätte, dass ein ganzes Vollei quasi drinnen ist, auf was muss ich da schauen? Wie finde ich das aus?
Da dreht man am besten die Packung um und schaut, was hinten drauf steht, weil hinten steht dann drauf, was es für ein Ei ist, aus welcher Haltung es kommt und wo es herstammt.
Genau,
zumindest jetzt, in unserem Fall.
Genau, Eier draufsteht, noch ein was ist ein Vollei und wenn ich jetzt zum Beispiel. Was stand sonst? Eiweißpulver oder Ei?
Eigelbpulver.
Eigelbpulver,
Oder Eigelb. Es muss ja nicht notwendigerweise Pulver sein.
Genau, aber eigentlich sehe ich es, wenn ich es umdrehe, sozusagen. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal auf euch in der Packung gesehen habe, Bodenhaltungsei. Da habe ich mir gedacht, wieso schreibt es das jetzt drauf? Das ist ja die Form eigentlich, wie in Österreich Mindeststandard der Haltungsform ist sozusagen. Warum steht das jetzt überhaupt drauf? Ist ja voll klar, dass das Bodenhaltung sein muss. Was anderes gibt es ja in Österreich gar nicht. Aber natürlich denkst du, es gibt natürlich jetzt Produkte, die nicht in Österreich produziert worden sind oder beziehungsweise auch nicht mit österreichischen Eiern produziert worden sind. Und natürlich gibt es da auch andere Haltungsformen noch in Nudeln, die vorzufinden sind, wie in alle verarbeiteten Produkte, wo eigentlich Eier enthalten sind. Und es steht eigentlich nicht drauf, dann weiß man eigentlich gar nicht, könnte eigentlich nur ein Käfigei genauso sein. Und meistens wird es so sein, wenn du ein österreichisches Ei, so wie ihr jetzt drinnen habt, reintust, dann wirst du es wahrscheinlich draufschreiben, oder?
Genau. Wir sind ja stolz darauf, dass wir österreichische Eier bei uns in unseren Produkten verwenden. Es ist richtig, es ist in Österreich ausschließlich die Bodenhaltung als gängigste Form der Legehennenhaltung erlaubt. Aber wenn nicht Österreich draufsteht, wenn nicht als Bodenhaltung draufsteht, dann kann das Ei von überall herkommen und kann natürlich dann auch aus anderen Haltungsformen stammen.
Zum Beispiel?
Es gibt Eiprodukte am Markt, das ist argentinisches Volleipulver zum Beispiel. Das
also
kann man kaufen. Da müsste man jetzt nach Argentinien fahren und müsste nachschauen, wie die Hühner halten. Aber das ist in diesem Fall auch in den meisten Fällen dann auch nicht deklariert.
Mhm. Also eigentlich kann man sagen, wo nichts draufsteht, weiß man es halt nicht und dann kann es alles sein.
Genau, wo nichts draufsteht, kann alles drin sein.
Das heißt, ein ganz bewusster Akt, dass ihr das draufschreibt und auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass ihr selber eigene Eier produziert.
Ganz genau, das ist eine sehr bewusste Entscheidung, weil wir damit über die größte Menge unserer eingesetzten Produkte, also sowohl der Hartweizengris, wo wir ja Vertragslandwirte mit der Erzeugergemeinschaft Zitzersdorf haben, die für uns den Hartweizengris anbauen. Und wir haben unsere eigenen Hühnerhöfe, wo wir die Eier legen und die Hühner halten. Und damit haben wir da praktisch unsere Produktkette geschlossen und haben die Qualität, die Haltungsform und die Art und Weise, wie wir das Ganze produzieren, im Griff.
Glaube ich, ein wichtiges Thema natürlich. Und ich finde gerade für jemanden, der sich dafür entscheidet, dass er Nudeln isst, wo Eier drinnen sind, was für mich immer vorher bewusste Entscheidung ist, jetzt fällt es mir nämlich gerade ein, genau, die Vollkornnudeln, da habt ihr kein Ei drinnen. Und da hätte ich aber gerne ein Ei drinnen. Das darf ich jetzt gerne eine reklamieren. Ich denke mir gerade, wenn man Vollkorn hat, mag man doch voll gern auch einfach jetzt, weil da schaut man ja generell schon auf die Nährstoffe, dann findet die eigentlich ein Ei voll lässig.
Das ist richtig. Es ist bei uns die Vollkornproduktgruppe deswegen ohne Ei, damit sie für den veganen oder vegetarischen Nudelverwender auch geeignet ist, weil die meisten unserer anderen Produkte eben Ei enthalten. Und jetzt die Vollkorn ohne Ei zu machen, hat natürlich den Vorteil dann, dass der Vegane oder Vegetarier sich auch ein reiches Produkt sozusagen auf den Teller nehmen kann und damit seine Bedürfnisse sozusagen befriedigen kann, was er mit anderen reiches Produkten vielleicht nicht kann. Aber wir werden das zum Anlass nehmen und werden einmal schauen, ob wir eine Sonderserie für dich produzieren. Oder
das ist super, ihr habt das gehört.
Vielleicht ein Potenzial für Vollkornteigwaren mit Ei am österreichischen Markt noch da wäre.
Ja, ich finde das schon, also lasst es uns wissen, ob euch das auch interessiert. Ich finde das voll lässig, weil ich finde, bewusster Konsum, das wird immer unterstellt, dass das nur bei Vegetarier oder Veganen quasi vorzufinden ist. Und ich finde schon, dass zumindest der Anteil immer, also ich mische es auch gern, muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Kindern ist das ganz gut, weil wenn es nur Vollkorn sind, dann ist ja nicht das oft vom Geschmack her nicht so ganz sympathisch, weil sie einfach schon konditioniert sind, dass die anderen besser geschmacklich zuordnen können. Aber ich merke immer, wenn ich die Hälfte tue zum Beispiel, dass die Kinder da auch sehr gern dann Vollkorn drunter gemischt haben und sogar vielleicht diese optische kleine Nuance der Unterscheidung auch witzig finden, spielerisch jetzt vom Auge her. Eigentlich ganz spannend. Also, wenn ihr auch Vollkornnudeln haben wollt mit Ei, dann schreibt es uns. Ich leite es weiter und dann kriegen wir eine Sonderedition. Oder?
Wir werden uns das Möglichste tun.
Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt hätte ich es auf Video. Eieiei. Genau, im besten Sinne. Genau, nur mal kurz zum Hartweizen. Was ist jetzt ein Hartweizengrieß? Was kann man sich da drunter vorstellen? Vielleicht magst du das erklären. Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Hartweizen und Hartweizengrieß?
Also der Unterschied zwischen einem normalen Weizen und Hartweizengrieß ist eigentlich, dass es zwei verschiedene Pflanzen sind. Der Hartweizen hat andere Charaktereigenschaften als der Weichweizen. Das erklärt sich eigentlich am besten aus der Verwendung desselben Produktes. Wenn ich heute einen Weichweizen verwende, dann verwende ich den Weichweizen für ein Brot. Das Brot soll schön fluffig sein, das soll schön weich sein, soll dann vielleicht eine knusprige Rinde haben, das macht aber der Backofen. Und die Nudel soll al dente sein und soll kochstabil sein und soll fest sein. Und darum haben die beiden Produkte unterschiedliche Klebereigenschaften. Man spricht davon, dass der Weichweizen einen langen, elastischen Kleber hat und der Hartweizen einen kurzen, festen Kleber. Und das sind dann physiologische Eigenschaften des Produktes, die man in der Nudel eben für die Teigwarenproduktion braucht. Genauso wie der Hartweizen eine stärkere Gelbpigmentierung hat, damit die Nudel schön gelb ist, und einen höheren Anteil an pflanzlichem Eiweiß, den wir ja, so wie das extra noch durchs Ei zugesetzte tierische Eiweiß, aus technischen Gründen sehr vorteilhaft im Produkt verwenden können.
Mhm. Und der Grieß ist jetzt der Mahlgrad sozusagen?
Genau. Der Grieß ist der Mahlgrad. Je feiner das es wird, desto mehr spricht man dann vom Mehl, und dann nochmal feiner wird es dann Dunst. Aber das ist der Mahlgrad, der bei Grieß einfach etwas gröber ist als bei einem klassischen Haushaltsmehl, wie man es kennt.
Ich weiß noch, bei unserer Recherche rund ums Mehl war immer die Aussage, dass unsere Produktion eigentlich jetzt sehr hochwertigen Weizen oder beziehungsweise Hartweizen produziert, mit einer sehr hohen qualitativen Ausführung sozusagen, und dass sehr gern jetzt auch der Süden Europas sozusagen, Italien, unseren Hartweizen gern abnimmt, habe ich gehört. Was ist da dran? Was ist an unseren Hartweizen so besonders?
Also unser Hartweizen zeichnet sich dadurch aus, dass er für unsere landwirtschaftlichen Gebiete gezüchtet worden ist. Das sind also, sage ich jetzt einmal, Züchtungen, die erst in den 60er Jahren schon begonnen worden sind, wo man geschaut hat, aufgrund der Böden, der Beschaffenheit unserer Böden, also speziell im Weinviertel zum Beispiel, was braucht es da für eine Hartweizenzüchtung, damit das Produkt die besten Eigenschaften und auch bei, sage ich jetzt einmal, anständigen Erträgen für den Landwirt Landwirt angebaut werden zu können. Und da hat man sehr große Leistungen vollbracht. Wir haben also in Summe eine sehr gute Hautweizenversorgung in Österreich. Wir ernten auch sehr gute Qualitäten, wobei man natürlich sagen muss, das ist auch einmal ein bisschen von der Witterung und vom Wetter abhängig. Wir haben jetzt die Situation durch die Klimaerwärmung, dass es in den südlicheren Ländern, also Süditalien und so weiter, etwas zu trocken wird für den Anbau. Und bei uns kommt es, und klimatechnisch, uns kommt da die Klimaerwärmung sogar etwas entgegen. Warum andere Länder auf unsere Rohstoffe gern zugreifen, erklärt sich dann natürlich auch damit, dass die teilweise Ernteausfälle in den zu trockenen Gebieten im Süden erleiden in weiterer Zukunft oder durch Starkregenereignisse, Starkwetterereignisse Schäden haben. Aber vor denen sind wir auch in Österreich nicht gefeit.
Mhm. Aber die Qualität, über die wird ja immer gesprochen, dass einfach ein hoher Anteil, ein hoher Kleberanteil.
Genau, also wir haben eine sehr gute Produktqualität, wir haben eine sehr gute Gelbpigmentierung, wir haben in aller Regel auch sehr gute Fallzahlen, was wieder eine Aussage ist, die in Richtung der Kleberqualität geht. Wir haben sehr gute Rohstoffe, mhm. Das ist korrekt.
Du hast gesagt, jetzt du hast Vertragsbauern, sozusagen, die was für dich den Hartweizen herstellen. Kommst du öfter in Engpässe, wann eben irgendwas passiert, jetzt wettertechnisch?
Wir haben das bis jetzt noch nicht gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Also mit unseren Vertragslandwirten haben wir jetzt seit 2016, wo wir sehr stark mit denen zusammenarbeiten. Man muss aber immer auch sehen, Starkwetterereignisse, die in Österreich auftreten, treten in aller Regel regional auf. Es sind über 200 Bauern, die wir da unter Vertrag haben, die natürlich nicht alle auf dem gleichen Fleckerl ihren Acker haben. Und so verteilt sich das Risiko natürlich.
Wo hast du deine Bauern? Querbeet Österreich oder schon in Tirol?
Nein, in Tirol wächst kein Hartweizen. Genau. Also wir haben schön langsam kommt der Weinanbau nach Tirol aufgrund der Klimaerwärmung. Aber Hartweizen ist in Tirol noch nicht ansässig. Das ist also der Bereich, der pannonische Raum, Wiener Becken, Weinviertel, das sind die Anbaugebiete für Hartweizen in Österreich.
Und da bist du ein bisschen diverser aufgestellt sozusagen mit verschiedensten, wie viel hast du jetzt gesagt?
200
Bauern. Wow, ja.
Und dann gibt es natürlich auch andere Bauern, die jetzt nicht in dieser Erzeugergemeinschaft Zissersdorf drinnen sind, sondern die halt auch anbauen, Hartweizen anbauen, der dann eben an große Getreidevermarkter geliefert wird, verkauft wird und wo man dann praktisch am freien österreichischen Markt auch österreichische Rohstoffe, österreichische Qualität kaufen kann.
Mhm. Ja, voll schön, auch das zu hören. Du setzt voll auf Österreich. Durchgängig sozusagen, weil wir gute Qualität einerseits natürlich haben, aber auch einfach, weil du für das einfach einstehst, gell?
Ja, das ist richtig. Wir haben immer schon gesagt, wir verarbeiten ein landwirtschaftliches Produkt, ein natürliches Produkt. Und darum müssen wir auch auf unsere Natur schauen. Wir haben einen fast schon kleinbäuerlichen Wirtschaftskreislauf, wenn ich das kurz erläutern darf. Wir haben in Wien, Niederösterreich, haben wir die Hühnerhöfe. Hühner produzieren Mist. Dieser Mist wird eingesammelt und geht zu unseren Vertragsbauern und wird als Dünger auf den Feldern ausgebracht. Die Eier kommen von Wiener Neustadt nach Oberösterreich. In Oberösterreich werden sie aufgeschlagen. Die Eierschalen, die übrig bleiben, die werden vermahlen, getrocknet, gehen einerseits wieder als Dünger auf die Felder oder andererseits als Calciumbestandteil wieder ins Hühnerfutter. Und die aufgeschlagenen Eier kommen nach Hall in Tirol und da produzieren wir die Nudeln draus. Und das alles innerhalb von Österreich, in einer Linie von Niederösterreich bis Tirol.
Wow, voll schöner Kreislauf. Ich glaube, so soll es auch immer sein. Es ist auch immer, wenn du eigentlich denkst, nachhaltig denkst, dann wäre es immer so, dass das im Kreis bleibt und dass eigentlich nie irgendwas rausfällt sozusagen. Erst wenn ein Mensch ins Spiel kommt bei deinem Kreislauf, dann fliegt vielleicht das eine oder andere raus, aber auch nicht unbedingt, weil ihr auch verpackungstechnisch natürlich euch da wirklich mittlerweile Dinge überlegt.
Genau, das hat natürlich mit der vorher schon genannten Nachhaltigkeitsthematik zu tun, wo wir sehr stark versucht haben, natürlich auch nachhaltiger die Verpackungsmaterialien zu gestalten. Der Karton, in dem unsere Pakete drinnen sind, da ist ein sehr hoher Recyclinganteil dabei. Das wissen wir, ist in Österreich bekannt. Wir sind, glaube ich, die Staatsmeister im Papierrecycling in Österreich und im Altpapiersammeln. Wir haben unsere Kunststoffverpackungen alle auf voll recyclingfähige Materialien umgestellt. Das heißt, das sind alles einkomponentige Kunststoffe, die also ein ganz klarer Kunststoff sind, wo nicht mehrere unterschiedliche Schichten miteinander verklebt sind. Somit kann man es recyceln. Und bestimmte Produktgruppen, wie zum Beispiel die Biolinie, haben wir in 100%ig recycelfähigen Papierverpackungen.
Das ist voll spannend, mich würde interessieren, jetzt hast du dein ganzes Leben eigentlich, also du bist quasi in der Nudelfabrik groß geworden und hast sicher das eine oder andere Mal ein paar Nudelgerichte gegessen. Was ist dein Lieblingsnudelgericht?
Ja, als Tiroler ist es natürlich die Wurstnudel, nicht? Das ist klar. Ist schon mein absolutes Lieblingsgericht. Denkt man etwas internationaler und nicht nur vor der Haustür, Spaghetti Carbonara.
Ja, auch voll gut. Weil du jetzt gesagt hast, Wurstnudeln. Ich bin gestern draufgekommen, mit meinen Mitarbeitern ganz kurz gesprochen über Nudeln, dass man eigentlich das im Osten gar nicht so kennt. Wurstnudeln, was ist das? Bin ich gefragt worden. Voll spannend. Ich als Salzburgerin weiß natürlich, was Wurstnudeln sind. Vielleicht magst du ganz kurz erklären, was Wurstnudeln sind und welche Nudeln vor allem man da verwenden soll.
Also in die Wurstnudeln kommen traditionellerweise Hörnchen hinein. Und dann gibt es noch einen anbratenen Speck und Zwiebel. Und fertig sind die Wurstnudeln. Aber die du bist als Salzburgerin natürlich begnadet, in der relativen Mitte von Österreich situiert. Du kennst die Schinkenfleckerln und die Krautfleckerln, mit denen kann der Tiroler wieder nichts anfangen.
Genau, also ihr beide Einflüsse quasi, wir haben es dann ein bisschen weiterentwickelt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt für uns eine Besonderheit ist, aber wir nehmen die Spiralen für die Wurstnudeln auch her. Dann ist auch ein bisschen oft die Basis für ein bisschen einen Wochenrückblick, dass wir andere Sachen auch noch reinhauen und Kartoffeln oft dazu dann oder sowas. Nachher wird schon fast ein halber Tiroler Kressel, kannst noch ein Ei auch noch dazu. Also da gibt es alle Varianten nachher des Weiterentwickelns von den Wurstnudeln. Aber Wurstnudeln, ja, Krautfleckerl natürlich und Schinkenfleckerl jetzt vom Osten kommen sozusagen. Und bei den Krautfleckerl und Schinkenfleckerl natürlich kommen Fleckerleine. Das ist auch die beliebteste Nudel von Rechereis, also jetzt beziehungsweise von den Konsumenten.
Ja, das ist in Österreich die beliebteste Nudel. Hat natürlich die Begründung darin liegend, dass die ostösterreichischen Bundesländer die bevölkerungsstärksten Bundesländer sind und da halt sehr, sehr viel Krautfleckerl und Schinkenfleckerl gegessen werden.
Ja. Carbonara hast du jetzt gesagt, wie machst du die Carbonara? Ich habe einmal gehört, nein, mach's gar nicht. Ich hab gehört, dass man keine Sahne rein da darf. Also das mache ich auch natürlich, würde ich nie machen, aber wirst du bekocht sozusagen?
Die Carbonara macht meine liebe Frau für mich und sie macht sie natürlich ohne Sahne.
Ja, und da werden wir uns das Rezept holen, weil das ist sicher voll gut. Ich glaube, du hast Connections, dass wir das vielleicht kriegen.
Sicher.
Wenn wir jetzt so kurz ein bisschen die Nudeln durchgehen, was soll man, welche Nudel, zu welcher Sauce, zu welchem Gericht? Jetzt haben wir schon ein paar Sachen durchgegangen. Du hast gesagt, Spaghetti Carbonara. Wir in Österreich lieben ja auch Spaghetti Bolognese sozusagen. Ist das richtig oder was sollte man da eigentlich, für welche Sauce soll man was hernehmen?
Also grundsätzlich sagt man, je dünner die Sauce ist, desto dicker soll die Nudel sein. Ganz klar erklärt oder ganz einfach erklärt, je mehr Sauce, je dünner die Sauce ist, desto größer muss die Oberfläche der Nudel sein, damit die Nudel sozusagen die Sauce gut aufnehmen kann. Wenn ich eine dickere Sauce habe, wie jetzt zum Beispiel die Carbonara, dann eignen sich da dünne Nudeln, Spaghetti, Linguine natürlich sehr gut dazu. Die Bolognese ist ein bisschen speziell, da hat sich einfach Spaghetti etabliert, egal ob das jetzt Bolognese ist, also mit Fleischanteil, oder ob es also rein die Pomodoro, also ohne Fleisch ist, da hat sich einfach die Spaghetti etabliert und in Unansehung aller anderen Regeln ist das so entstanden.
Ja, voll gut, aber was war jetzt die perfekte Nudel für Bolognese zum Beispiel?
Also meiner Meinung nach wären es die Tralli, um jetzt bei österreichischen Formen zu bleiben.
Das sind die Rüscherl.
Nein, das sind die Verfalle, die Rüscherl.
Mhm.
Das sind die Verfalle, das sind die Tralli, die schauen so aus wie ein Krokenzieher. Aber die eine sehr, sehr hohe Oberfläche bieten durch ihre Krokanzieherform und da sehr viel Soße aufnehmen können. Wäre für mich jetzt perfekt als österreichische Form. Ansonsten, was sehr gerne in dem Bereich verwendet wird, sind Penne, Macaroni. Auch als großvolumiges Produkt.
Man hört jetzt durch die ganzen Bezeichnungen der Nudeln natürlich, außer wo die Nudel irgendwie einen Ursprung hat, nämlich in Italien. Nichtsdestotrotz habe ich einen lässigen Slogan, nämlich Pasta durchgestrichen und Nudel, oder? heißt bei uns die Pasta, wo kommt das her? Pasta ist genug.
Naja, das kommt also eindeutig aus der Tatsache, dass wir Österreicher sind und dass wir Tiroler sind. Und da heißt das nicht Pasta, sondern das sind das Nudeln. Und Nudeln haben ja in Österreich eine wahnsinnig große Tradition. Das geht ja in ganz andere Produktbereiche hinein. Schupfnudeln zum Beispiel, Kärntner Kasnudeln. Das sind also praktisch Nudeln, die ganz eine andere Rohstoffbasis haben. Aber Nudeln sind in Österreich allgegenwärtig. Und die anderen haben ja auch nichts mit Pasta zu tun.
Stimmt natürlich. In Lunga ist tatsächlich so, dass man zu Nudel sagt man zum Kuchen. Magst du einen Nudel, heißt magst du einen Kuchen. Sehr, sehr eigenartig, wie ich da das erste Mal zu meinem Mann heimgekommen bin. Da habe ich gedacht, oh Gott, wie kann ich jetzt keine Nudeln essen? Wir haben ja gerade gegessen. Bin ich gefragt worden, magst du einen Nudel, also einen Kuchen.
Ich komme nicht aus dem Lungau, das ist mir neu, aber jetzt habe ich was gelernt.
Jetzt hast du was gelernt, gell? Also Nudel als Kuchen, sowas gibt es auch, der eine oder andere wird es vielleicht kennen. Sehr, sehr eigenartig. Wenn wir jetzt nur ganz kurz bei dem bleiben, was ist so, also das Fleckerl ist grundsätzlich eine österreichische Geschichte. Was ist, wenn man zum Beispiel Eierschwammerl, Soße oder Stampitzsoße oder so irgendwas macht, was würdest du da für Nudel empfehlen?
Da würde ich Bandnudeln empfehlen. Auch da haben wir eine große Oberfläche, haben also viel Möglichkeit, Soße zu binden. Ist ein bisschen herausfordernder zum Essen, wenn man sie nicht so gut löffeln kann. Passt aber meiner Meinung nach ganz hervorragend. Die gibt es in zwei verschiedenen Formen. Die gibt es in breiterer und schmälerer Form. Die gibt es als gedrehte oder als relativ gerade Bandnudel. Da ist die Vielfalt unglaublich groß.
Ja, man muss echt ein bisschen testen, aber wenn man da ein bisschen einen Hinweis kriegt, dann ist man mutig genug, vielleicht einmal was Neues auszuprobieren und die Kombination kann nachher schon einmal geschmacklich einen enormen Unterschied machen.
Das macht auf alle Fälle einen Unterschied, weil jede Nudel ein anderes Mundgefühl bietet. Das weiß man ja selber, wenn man jetzt Fleckerlen vergleicht mit große Penne vergleicht, das fühlt sich im Mund ganz unterschiedlich an und damit kommt die Soße auch anders zur Geltung. Und da gebe ich dir vollkommen recht, weil der Konsument ist ja da herzlichst eingeladen, selbst zu experimentieren, was ihm für sein Gericht am besten vorkommt.
Wenn wir jetzt zu dem Punkt gehen, wo man Nudeln macht. Also ich bin ja so eine, die was meistens zu viel Nudeln dann zustellt. Was ist so dein Tipp, wie kann man die richtige Menge an Nudeln portionieren sozusagen? Ich sehe da schon ein kleines Helferlein an der Seite von der Verpackung. Aber was war so zum Beispiel bei Spaghetti oder sowas? Was ist da, auf was soll ich da schauen oder wie soll ich das machen, dass ich richtig nicht zu viel mache?
Also grundsätzlich beim Kochen die richtige Menge zu treffen für die ganze Familie, du lachst, ja, aber das ist eine Kunst für sich.
Aha, da bin ich jetzt beruhigt.
Und hat viel mit Erfahrung zu tun. Nein, das ist natürlich vollkommen klar, dass wenn ich eine Portion Nudel isst, die Portion Nudel mittlerweile anders ausschaut, als wenn das mein 25-jähriger Sohn eine Nudelportion sieht. Aber als Köchin oder als Mutter weiß man ja, wenn man da so am Tisch vor sich versammelt hat und am besten geht man bei den Nudeln nach die Gramm. Wir sagen immer so 100, 110, 120 Gramm Nudeln pro Person. Das hängt jetzt wieder davon ab, ein Vielesser, ein Wenigeresser. Da muss man seine Gäste halt einfach ein bisschen kennen. Aber ich gebe schon zu, das passiert auch mir, wir machen meistens zu viel.
Und
aber man kann sie aufheben. Man kann sie in den Kühlschrank geben, kann sie da im Kühlschrank aufheben, für den Abend oder für den nächsten Tag Mittagessen. Und
aber wie lagert das jetzt am besten, dass sie wirklich dann auch noch gut sind, geschmackig sind und wie vor allem mache ich es dann wieder warm?
Da gibt es eigentlich, also am besten geht es, wenn man sie einfach ein Glasgefäß mit Deckel, also wirklich dicht verschlossen, also luftdicht verschlossen sozusagen.
Und kein Wasser mehr drauf.
Also nein, kein Wasser drauf, einfach so. Also am besten überhaupt schon das fertige Gericht.
Mit Soße?
Mit Soße.
Ah, okay. Also keine lettigen Nudeln sozusagen getrennt von der Soße, sondern wirklich durchrühren?
Nein, ich würde das schon vermischen, würde die Soße dazu tun, würde das dann abfüllen in Kunststoffbox mit Deckel, eine in den Kühlschrank und dann kann man es entweder in die Mikrowelle geben oder im Heißluftherd warm machen. Man kann es aber auch in einer Pfanne durchschwenken. Das kann man dann machen, wie man es gerne hätte.
Mhm. Aber so geht es eigentlich am besten. Wenn ich jetzt, ich habe zu viel Nudeln gemacht, also habe ich auch keine Soße mehr dementsprechend. Das heißt, ich habe die Nudeln jetzt und möchte es vielleicht für den nächsten, übernächsten Tag, wo ich eine Variante unserer Wurstnudeln mache oder sowas. Das heißt, da auch luftdichter verschließen und in den Kühlschrank.
Genau.
Und dann
warm machen, aber ohne wieder Wasser hinzuzugeben, weil sonst wird es dann zu weich.
Jetzt muss ich ein paar Mythen so herholen, zum Beispiel, was mir immer gesagt worden ist, dass du das einfach nur mal kurz mit einem heißen Wasser übergießt. Ja,
beim Wiedererwärmen.
Ja, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mir ist was überblieben und am Abend isst man es nachher und hat eben keine Soße mehr sozusagen und ich würde es jetzt einfach nur mit Olivenöl oder mit Leinöl oder was auch immer und Salz und ein Kast drüber oder irgendwas. Wie kann ich es warm machen?
Ich würde es am besten in der Mikrowelle warm machen oder eben in Ofen, ins Rohr, Heißluftherd hineingeben, um es warm zu machen. Mit heißem Wasser drüber rinnen lassen, da wird die Nudel nicht wirklich warm und man wascht die Nudel ab. Das heißt, die Stärke, die auf der Nudel noch drauf ist, die wascht man ab. Und man tut eigentlich wertvolle Bestandteile der Nudel in Gulyabi waschen. Mhm. Okay. Also würde ich das nicht machen, genauso wie man die Nudel, nachdem sie gekocht worden ist, nicht mit Wasser abschrecken soll, weil man eben die Stärke, die auf der Nudel haftet, noch damit herab hinunterwäscht.
Das heißt, zurück zum Start. Wir stellen ein Wasser auf. Wie viel Wasser muss ich eigentlich aufstellen? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, für zwei Leute 200 Gramm Spaghetti, in welcher Relation habe ich das?
Also es gibt da eine Regel, die heißt 1-10-100. Ein Liter Wasser, 10 Gramm Salz, 100 Gramm Nudeln. Oder anders gesagt, wenn man es anders sagt, wenn ich 200 Gramm Nudeln habe, nehme ich die zehnfache Menge an Wasser. Also 2000 Gramm Wasser, ergo 2 Liter.
Mhm. Aber das ist jetzt ganz schön viel, wenn ich jetzt ein Spaghetti-Backerl um 500 Gramm mache, dann brauche ich 5 Liter Wasser. Das ist ganz schön ein Riesentopf.
Ja, das ist ganz schön ein Riesentopf. Das braucht die Nudel aber auch, weil sie muss sich in dem kochenden, leicht wallenden Wasser bewegen können, weil sie sonst zusammenkleben. Soll man dann auch immer gerne mal ein bisschen umrühren. Aber das ist ganz wichtig, weil die Nudel ja auch Wasser aufnimmt. Das heißt, die Nudeln werden ja im Topf mehr. Und darum braucht sie genügend Wasser.
Also sie bicken nicht so leicht zusammen, wo man ihnen eigentlich den Raum gibt und das Wasser gibt sozusagen. Jetzt kennt man verschiedene Sachen, zum Beispiel Öl ins Wasser. Richtig oder falsch?
Öl ins Wasser ist falsch. Es schaut zwar an der Wasseroberfläche beim Kochen recht nett aus, aber es hat eigentlich eher für die Anhaftung der Soße auf der Nudel ist es kontraproduktiv, weil die Nudel damit glatt wird und noch weniger in der Lage ist, die Nudel zu halten, die Soße zu halten.
Das heißt aber, wenn ich jetzt keine Soße drauf tue, wäre es was, dass die Nudeln vielleicht nicht so zusammenpicken?
Die sollten schon dadurch nicht zusammenpicken, indem man sie während des Kochens nicht unbeobachtet lässt, sondern immer wieder mal umrührt. Speziell bei langen Nudeln, wie bei die Spaghetti zum Beispiel, ist das wichtig, wenn die jetzt da wirklich so in einem Zentimeter dicken Verband drinnen liegen im Wasser, dann können sie ja nicht ordentlich mit Wasser durchdrungen werden. Das heißt, schön immer wieder einmal umrühren.
Mhm. Umrühren, großen Topf sozusagen und in der richtigen Relation. Salz, ja oder nein?
Salz, ja, natürlich.
Wann?
wie ich gesagt habe, 10 Gramm pro 100 Gramm Nudeln pro einen Liter Wasser. Jetzt wirst du dich fragen, wie viel sind 10 Gramm Salz? Das genau. sind 2 gehäufte Teelöffel. Also ich hab das extra mir einmal auf einer sehr genauen Waage angeschaut. Die Teelöffel sind auch nicht alle gleich, aber es stimmt eigentlich relativ gut. Und wir geben das Salz am besten ins heiße Wasser.
Mhm. Also jetzt ins heiße, nicht ins kochende?
Nicht ins Kochende, sondern ins heiße Wasser, kurz bevor es sich zu bewegen, zu wallen anfängt, weil dann verteilt sich es am besten im Wasser.
Mhm. Es kocht, das Salz ist drinnen, wir dann die Nudeln ein. Wann ist al dente? So wie du draufschreibst, bei den Fleckerl in 6 Minuten. Oder was ist das?
Das ist ein Richtwert, den wir draufschreiben. Was al dente ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und darum sage ich, ein Richtwert auf der Packung, das muss sein. Allerdings gebe ich immer den Leuten den Tipp, so 2 Minuten bevor die Zeit, die auf der Packung steht, erreicht ist, kostet es einmal. Alle 30 Sekunden oder alle Minuten einmal kosten und dann sagen, nein, jetzt sind sie mir noch zu hart oder jetzt sind
jetzt
sie optimal oder jetzt habe ich sie übersehen.
Oh je.
Aber das ist Geschmacksfrage. Also tendenziell zum Beispiel, ich mag sie zum Beispiel lieber ein bisschen weicher, meine Frau mag sie lieber ein bisschen härter. Also das sind schon in der eigenen Familie Unterschiede.
Ja, also tat es vorher aber außer oder wie und dann lass es
nur
ein bisschen
drin. Nein, dann machen wir einen Kompromiss sein,
okay,
so wie immer.
Irgendwo dazwischen, ach Gott, keiner hat es dann so, wie er es will.
Genau.
ich lebe im Salzburger Lungau auf 1200 Meter. Hat das jetzt irgendeinen Einfluss auf meine Kochsituation von den Nudeln?
Das hat absolut einen Einfluss, weil je höher man isst, wo man Wasser kocht, desto niedriger ist die Siedetemperatur des Wassers. Das heißt, nehmen wir mal jetzt einen 3000 Meter Almhütten als extremeres Beispiel her, da hat die Nudel dann deutlich weniger das Wasser deutlich weniger Temperatur und es dauert etwas länger, die Nudel wirklich zu kochen. Muss man wissen, beziehungsweise in Erfahrung bringen. Learning by doing.
Ja. Und dann habe ich jetzt vorher so ein bisschen rausgehört, dass du würdest dann die Nudeln, also du tust die Nudeln außer abtropfen, nicht
anwaschen,
sondern gleich in die Soße rein, gell?
Genau.
Nicht so, wie ich das eigentlich immer tue, wenn ich dann Spaghetti mache, zum Beispiel tue ich zuerst die Nudeln aufs Teller und dann tue ich die Soße drüber. Dann picken sie natürlich ein bisschen zusammen und dann muss jeder selber so ein bisschen das wieder auseinander dividieren.
Das ist eine Frage des Timings, wie man es machen will. Also nehmen wir mal jetzt mal die schöne, viel strapazierte Spaghetti Bolognese her. Ist natürlich optisch sehr viel schöner, wenn ich heute am Teller serviere, einen schönen Haufen Spaghetti mit einem schönen roten Klecks Bolognese obendrauf.
Gelernt.
Genau, das ist natürlich eine Art der Darbietung der Speise, die optisch vorteilhaft ist.
Mhm.
Kann man natürlich machen, sollte dann nur eben die Zeit für die Zubereitung oder Vorbereitung der einzelnen Teller nicht zu lang sein, weil wie du richtig sagst, dann fangen die Nudeln äußerlich ein bisschen antrocknen an, wo die Soße nicht, und dann muss sich das jeder wieder selber mischen, aber kann man natürlich so machen. Wir machen es zu Hause nicht, wir vermischen es gleich immer als Ganzes, kommt dann hinein in eine große Schüssel, die kommt mitten auf den Tisch und dann wird zugelangt.
Oh, das klingt gut. Das klingt richtig gut. Da kriege ich gleich voll einen Hunger, muss ich sagen. Mag ich immer voll gern. Ich mag das voll gern, wenn am Tisch ein riesen Behältnis, bei uns ist das beim Schaf aufbradeln zum Beispiel, da ist dann einfach ein Schaf mitten da und jeder kann einfach reingelangen und tut sich Sachen raus. Das ist voll lässig und eigentlich für Spaghetti auch cool, dass man es aus einer riesen Schüssel raus tut und nicht unbedingt aufs Teller serviert kriegt. Das ist eigentlich eine gute Idee. Werde ich mal aufnehmen für daheim. Man hört jetzt oder sieht immer auf Instagram und so weiter, sieht man so One-Pot-Pasta. Also schon die falsche Bezeichnung, One-Pot-Nudeln heißt ja das, dass man gleichzeitig die Soße und die Nudeln quasi macht. Also die Soße zubereitet und dann werden die Nudeln in der Soße gekocht, mitgekocht und nicht im Wasser extra. Was sagst du da dazu?
Das sind spezielle Nudeln, die ich dafür verwendet werden. Das sind sogenannte Convenience-Produkte. Da reden wir natürlich wieder von, sage ich jetzt einmal, hochverarbeiteten Lebensmitteln. Muss man die Frage stellen, ob man das so machen will. Aber diese Nudeln wurden ursprünglich schon einmal im Zuge der Produktion gekocht und dann getrocknet. Und die kommen dann im zweiten Kochprozess mit wesentlich weniger Wasser aus.
Also wenn die Sauce schon im Produkt drinnen ist, meinst du jetzt? Ja. Mhm. Du bist jetzt in der fünften Generation eures traditionellen Familienunternehmens. Wie schaut es aus mit der nächsten Generation? Ist da auch schon ein Freundebuch ausgeführt worden und steht der Berufswunsch schon drinnen oder wie geht es weiter?
Ja, nachdem mein Sohn auch schon 25 Jahre alt ist und derzeit in Wien arbeitet und der steht sozusagen schon in den Startlöchern, also die sechste Generation steht praktisch vor der Türe und schauen wir mal, wir reden so von 2028, dass er im Unternehmen vielleicht startet.
Mhm. Hat er schon mal irgendwie Berührung gehabt jetzt im Unternehmen, also hast du ihn schon quasi angelernt oder ist er schon in Berührung gekommen mit verschiedenen Bereichen oder hat er jetzt einmal überall anders seine Erfahrungen gesammelt?
Er sammelt jetzt einmal seine Erfahrungen woanders. Er darf sich auch einmal die große Welt anschauen. Ich bezeichne Wien jetzt als die große Welt. Mhm. Er war aber natürlich schon als Ferialarbeiter bei uns im Unternehmen tätig. Er hat eine technische Ausbildung. Er hat genauso wie ich mit meinem Vater, Großvater immer wieder Kontakt zur Firma, hat er auch Kontakt zur Firma gehabt, indem er mit mir in der Firma war und so weiter. Aber jetzt soll er sich einmal was anderes anschauen, Erfahrungen machen und die dann nachher wieder mitbringen.
Mhm. Was wünschst du, was mit deinem Unternehmen in Zukunft noch passieren soll? Was sind eigene Ziele dann oder die, was du jetzt noch erblickst sozusagen?
Mein Ziel ist eigentlich, das Unternehmen als funktionierendes, florierendes Unternehmen an die nächste Generation weiterzugeben. Und wie gesagt, fünf Generationen, ich bin die fünfte, die sechste steht in den Startlöchern und die sechste möge das ihre dazu tun, es an die siebte weiterzugeben. Das wäre mein Wunsch für die weiteren 100 Jahre des Unternehmens.
Voll schön. Finde es echt sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen, das in dieser Linie auch so weiterzugeben, immer mehr draus zu machen, beziehungsweise das auch so zu erhalten und weiterzuentwickeln, ist schon echt eine Sensation. Ist, glaube ich, manchmal, wenn man drauf blickt, vielleicht eine Bürde, aber natürlich auch eine große Chance und eine Möglichkeit, die voll schön in einigen Generationen sozusagen verwertet worden ist und uns Konsumenten eigentlich eine Freude macht, in dem Sinn, dass man einfach ja, seit ich denken kann, voll gute Nudeln am Tisch haben. Herzlichen Dank für die Einblicke. War voll spannend mit dir da mal ein bisschen tiefer einzudringen. Ich glaube, wir haben alle was gelernt. Ich glaube, wir haben uns jetzt alle was mitgenommen. Oder vielleicht ich habe schon alles gewusst, ich nicht. Und habe wieder einiges gelernt und glaube, wir werden zukünftig noch bessere Nudeln am Tisch haben.
Das wünsche ich dir. Wir werden unsere qualitativen, hochwertigen Nudeln dafür zur Verfügung stellen.
Das ist super. Jetzt liegt es nur noch an mir, dass ich es gescheit umsetze. Aber jetzt weiß ich alles. Oder fast alles. Herzlichen Dank, lieber Stefan. Voll lässig mit dir zu plaudern. Voll schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, ihr Kommentar abgeben wollt, nämlich zu die Vollkornnudeln, vergesst es nicht, mit Ei, Sonderedition, dann lasst gerne einen Kommentar da. Wenn es uns schon folgt, freue ich mich voll und sonst würde ich euch voll gern bitten, dass ihr uns ein Abo da lasst und keine Folge mehr versäumt. Voll schön, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.
Dankeschön. Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.